Jetzt auf OE24TV. Fellner live, der Insider. Die spannendsten Stories, die brisantesten Insider-Infos und die härtesten Analysen aus Politik, Wirtschaft und der Welt mit OE24-Chefredakteur Niki Fellner.
Die Krise beim ORF, die spitzt sich zu und sie wird auch immer komplexer. Denn nach dem Rücktritt von Ex-Generaldirektor Roland Weißmann wegen schwerer Vorwürfe steht jetzt plötzlich nicht nur mehr die Führung unter Kritik, sondern auch das Kontrollgremium selbst.
Ja, aber rollen wir es vielleicht noch einmal ein bisschen auf, das Ganze. Also es ist so, dass natürlich diese ganze Causa mittlerweile wahnsinnig viele Facetten hat im ORF. Ja, wie viele ORF-Insider auch von Anfang an vermutet haben, dass eigentlich der Fall Weißmann nur die Spitze des Eisbergs ist und dass da jetzt, und das muss man wirklich sagen, Tag für Tag, wie sozusagen bei einer Schicht, neue Wahnsinnigkeiten ans Tageslicht treten. Es gibt auf der einen Seite den Fall Weißmann, wo derzeit Aussage gegen Aussage steht, wo auf der einen Seite Roland Weißmann bei seinen Aussagen bleibt, nämlich, dass es da eine, wie er es nennt, emotionale Affäre gegeben haben soll zwischen ihm und jener ORF-Mitarbeiterin, die Vorwürfe erhoben hat. Auf der anderen Seite die Mitarbeiterin, die das ganz anders schildert, die eben der Meinung ist, da sei, wenn überhaupt, nur platonisch was gewesen und sie habe sich bedrängt gefühlt, sie habe sogar Angst gehabt vor Roland Weißmann. Es deutet vieles darauf hin, dass das Ganze jetzt vor Gericht geklärt werden muss. Roland Weißmann hat über seine Anwälte bereits ausrichten lassen, dass er Strafanzeige einbringen will gegen mehrere Personen. Man hört, eine Person soll eben auch jene Mitarbeiterin sein. Also dieser Fall wird vor Gericht geklärt werden. Einerseits vor einem Strafgericht, andererseits vor einem Arbeitsgericht, weil da geht es um viel, viel Geld, bis zu 3 Millionen Euro Abfindung für Roland Weißmann, die da im Raum stehen. Auch das wird die Gerichte wohl noch lange Zeit beschäftigen. Das ist der eine Fall. Der zweite Fall, das ist dieser Privilegienstadel ORF, wo wir aufgrund der Causa Weißmann mittlerweile wissen, dass der ehemalige Facility-Manager und Licht ins Dunkel-Chef Pius Strobel eine Abfertigung in Höhe von 2,4 Millionen Euro zumindest beim ORF rückgestellt bekommen hat. Ja. In welcher Form das fließt, gibt der ORF derzeit nicht bekannt. Das heißt, ein bis zu sechsstelliger Millionen-Euro-Betrag soll da fließen, also rund 100.000 Euro im Jahr. 5.000 Euro davon sollen eine Art Zusatzpension sein. Auch das ist natürlich erst einmal die Spitze des Eisbergs, denn da gibt es zig Privilegien, zig ORF-Gagenkaiser, die sich in ähnlichen Sphären befinden. Wir wissen, am 1. April kommt der Transparenzbericht mit den neuen ORF-Gehältern. Auch da wird es, nehme ich an, wieder die eine oder andere Überraschung geben. Das ist der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt, der jetzt, muss man sagen, eigentlich fast täglich neue Enthüllungen mit sich bringt. Das ist der Stiftungsrat selber. Wir wissen, das ist dieses 35-köpfige Kontrollgremium des ORFs, wo sogenannte Freundeskreise drinnen sitzen, die offiziell alle ganz unabhängig sind, aber natürlich den Parteien zugehörig sind. Und da gibt es den Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer und dessen Vize Gregor Schütze, die ja ganz massiv und auch federführend diese Ablöse von Roland Weißmann vorangetrieben haben, wobei auch da gehen die Erzählungen auseinander. Weißmann selber sagt, sie hätten ihn zum Rücktritt gedrängt. Sie sagen, sie haben ihm nur gesagt, er soll aufklären und er hat das nicht getan. Sei es drum, im Zuge dessen wird jetzt eben immer mehr diskutiert, welche Geschäfte da auch im Rahmen des Stiftungsrats laufen, welche Geschäfte der Stiftungsratsvorsitzende selber sozusagen hat, welche sein Vize hat, welche auch andere Stiftungsratsmitglieder haben. Und wir wissen, beide, sowohl Lederer als auch Schütze, sind PR-Unternehmer, haben Agenturen, das heißt, das ist ihr Business, auch andere Kunden zu betreuen. Spannend, interessant und wohl auch problematisch wird es nur, wenn diese Kunden direkt im Kontakt oder im Zusammenhang oder auch im Geschäft mit dem ORF stehen. Und da sind jetzt einige Fälle ans Tageslicht getreten. Und da hat heute der Peter Westenthaler auch dazu einen Artikel des Profil aufgegriffen. Das Profil hat nämlich jetzt einerseits heute enthüllt, dass es hier weitere Verstrickungen ergeben soll von Heinz Lederer, und zwar mit der Firma Interspot. Interspot ist jene Firma, die früher die Seitenblicke produziert hat und auch Studio 2, die dann in der Causa Weismann dementsprechend aufgrund von Einsparungsmaßnahmen einen Gutteil ihrer Aufträge verloren hat und anscheinend, wie gesagt, können uns hier nur aufs Profil berufen, soll über den Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer Intersport versucht haben, hier beim Generaldirektor Weismann zu lobbyieren, dass man wieder Aufträge bekommt. Wie gesagt, das ist der aktuellste Fall. Es gibt aber auch weitere Fälle und das kann uns am besten der Peter Westenthaler erklären, der jetzt auch zu Gast im Studio ist. Ich habe schon aus Ihrem Posting zitiert. Sie, muss man ja sagen, sind seit Tagen da sehr aktiv, auch bei uns auf OE24TV. Was es da für geschäftliche Verstrickungen gibt im Stiftungsrat?
Naja, es wird immer abenteuerlicher. Es poppt jeden Tag dank Profil in dem Fall eine neue Story auf über sehr sonderbare Geschäftsbeziehungen. Man bekommt den Eindruck, dass der Vorsitzende des Stiftungsrates, der von der SPÖ nominierte Herr Lederer, so eine Art Geschäftsmodell entwickelt hat und seine Funktion als Stiftungsrat da einbringt, um hier lukrative Aufträge zu bekommen. Der Punkt ist der, wir haben mittlerweile jetzt den Fall Benko. Das hat zwar nichts mit Geschäftsbeziehungen zu tun, aber er taucht, hat die Kronenzeitung in dem veröffentlicht, er taucht in Honorarnoten des Benko-Anwalts auf, zu einer Zeit, wo Benko und Signa, seine Firma, unter ziemlichem Beschuss medial gestanden sind, auch das ORF. Kann sich jeder seinen Reim bilden. Und jetzt, die nächsten Fälle waren dann der Skiverband, den ja ich aufgebracht habe, den ich schon im Stiftungsrat releviert habe und den Herrn Lederer gefragt habe, ob das stimmt, das hat er auch zugegeben. Er hat also den Skiverband offensichtlich beraten in einer Zeit, wo der ORF gerade einen Millionen-Deal um Rechte, um TV-Rechte mit diesem Skiverband verhandelt hat. Auch hier möge sich jeder seinen Teil denken, dass dann ein Vorsitzender des Kontrollorgans des ORFs jene Firma, nämlich den Skiverband oder Verband in dem Fall, berät, der gerade mit dem ORF um Millionen verhandelt. Das geht einfach alles nicht. Dann ist jetzt gestern aufgepoppt die Geschichte mit dem Bauunternehmer Romberg, der Teile des Funkhauses des ORFs in der Argentinierstraße gekauft hat. Das war damals eine Riesengeschichte, ein Riesenkonflikt, weil man Journalisten quasi ihre Heimat weggenommen hat. Die haben sogar demonstriert dagegen und jetzt taucht dort schon wieder der Herr Lederer auf und hat den Unternehmer, Millionär, was auch immer, Romberg beraten offensichtlich bei dieser ganzen Kauf- und Verkaufsgeschichte. Und heute dann der Höhepunkt, ich sage bewusst dazu, die erste Produktionsfirma, die jetzt aufgetaucht ist, wo auch ein Beraterverhältnis besteht, eine Produktionsfirma, die für den ORF Sendungen produziert. Und jetzt sage ich bei allen Fällen dazu, dass die Geschäftspartner des ORF hier überhaupt nicht in der Ziehung sind. Denn die haben quasi nur ihre Geschäftsbeziehungen gefrönt. Also der Skiverband, die Produktionsfirmen oder auch der Herr Romberg. Die kennen da nichts dafür. Aber der Herr Lederer ist da in der Erziehung. Ich kann doch nicht Vorsitzender des obersten Kontrollorgans sein und gleichzeitig hier Geschäftsbeziehungen zu ORF-Geschäftspartnern anfangen, wo der Herr Lederer daraus wiederum natürlich auch Einkommen lukriert. Also ich muss wirklich sagen, das ist unvereinbar, das ist nicht nur laut Geschäftsordnung unvereinbar, § 14, sondern da gibt es Compliance-Regeln, alles Mögliche. Und jetzt kommen wir zum Punkt, der Herr Lederer hat gestern eine Aussendung gemacht, wo er uns mitgeteilt hat, all diese Beratergeschichten, Beraterverträge sind geprüft und in Ordnung. Und diese Formulierung sind geprüft, hinterfrage ich jetzt, weil ich habe recherchiert als Stiftungsrat im ORF, alle Stellen, die es betreffen kann. Also im ORF ist gar nichts geprüft, nichts gemeldet, nichts geprüft. Er kann es also nur mit sich selber geprüft haben. Offensichtlich meint er das, dann hat aber die Öffentlichkeit oder hat der Öffentlichkeit nicht die Wahrheit gesagt.
Sie fordern ja jetzt sogar den Rücktritt von Heinz Lederer als ORF-Stiftung.
Ja, aber das ist ja schon langfällig. Ich meine, wenn jetzt jeden Tag was aufpoppt, das ist ja auch ein Schaden für das Unternehmen. Das ist ja eine Never-Ending-Story, wenn da ständig skandalumwitterte Beraterverträge mit Geschäftspartnern des ORF auftauchen. Das geht nicht. Ich kann nur das eine oder das andere machen. Wenn er weiter Geschäftspartner des ORF beraten will, dann wünsche ich ihm alles Gute. Dann muss er aber aus dem Stiftungsrat hinausgehen und dann kann er seiner Arbeit nachgehen, ohne dass es wer kritisiert. Dann soll er Geld verdienen. Aber diese Doppelfunktion ist schlicht und ergreifend unvereinbar und auch optisch fatal, denn er ist als Vorsitzender des Stiftungsrats, so wie alle anderen Stiftungsräte dazu verpflichtet, das Unternehmen ORF zu kontrollieren, zu überwachen, zu überprüfen. Und wie schaut es denn aus, wenn er dann Geschäftsbeziehungen zu Geschäftspartnern des ORF pflegt? Also ich bin da der Meinung, er müsste sich hier endgültig entscheiden oder jene, die ihm entsandt haben, die SPÖ, die muss auch ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Und die anderen Geschmacklosigkeiten, dass er Journalisten per Telefon beschimpft und bedroht, das ist wieder was was anderes. Das hat nichts mit Geschäftsbüchern zu tun. Ich glaube, der ist einfach überfordert in seiner Funktion.
Aber geht das überhaupt rechtlich? Könnte er überhaupt abberufen werden oder muss er selber gehen?
Das ist eine interessante Sache. Kein Stiftungsrat ist abberufbar. Hat man bei mir auch schon probiert. Allerdings aus Gründen dessen, weil ich halt dort sehr unangenehm und lästig bin, haben wir geglaubt, sie schicken mich da raus. Geht nicht. Das ist ein gewisser Schutzmechanismus für ein Kontrollorgan, dass er von niemandem abberufen. Nicht einmal von der Stelle, die ihn nominiert. Also auch die SPÖ kann ihn formell nicht abberufen, aber sie kann, der Andi Babler kann den Arm um seinen Freund Lederer legen und sagen, pass auf, du bist jetzt unser Mann fürs Kapital, für die Schönen und Reichen, mach das in deiner Privatzeit, aber nicht als Stiftungsrat der SPÖ im ORF. Ich glaube, das wäre angebracht, das zu tun. Das muss einfach sauber sein, das sollte kein Makel sein.
Jetzt muss man ja sagen, Heinz Lederer ist natürlich Stiftungsratsvorsitzender, er ist aber nicht der Einzige mit solchen Geschäftsgebarungen. Der Stiftungsrat war fast schon berühmt-berüchtigt dafür, dass die Stiftungsräte immer, oder nicht alle natürlich, wollen ja nicht verallgemeinern, aber viele ihre Geschäfte gemacht haben mit ihren Connections im ORF. Bräuchte es da nicht generell viel strengere Regeln für Stiftungsräte?
Ja, das kann man sich überlegen, durchaus möglich. Geht natürlich nur für die nächste Periode des Stiftungsrates. Die jetzige gibt es erst, glaube ich, seit einem halben Jahr. Das ist ja noch lange. Aber ich glaube, da muss man gar nicht viel regeln. Das sagt mir mein Hausverstand und auch meine Auffassung dieser Funktion als Stiftungsrat. Also wenn ich jetzt Stiftungsrat bin, jetzt kommt irgendeine Firma zu mir und sagt, ich möchte uns nicht beraten. Ich mache jetzt gerade einen super Deal, da geht es um ein paar Millionen mit ORF. Du weißt doch sicherlich, erstens, und darum geht es ja, welche Geschäftsgeheimnisse da sind oder Gebarungsgeheimnisse. Der ORF-Stiftungsrat hat ja auch ein Mehrwissen, weil er all den Einblick überall hat. Das darf man nicht vergessen. Also wenn zu mir eine Firma käme, irgendeine, bei der ich draufkomme in der Recherche, sie ist mit dem ORF in irgendeiner Art und Weise verbandelt, ein Geschäftspartner, dann muss ich so ein Mandat schlicht und ergreifend ablehnen. Ich verstehe ja nicht, was nicht, kriegen die ein Haus nicht voll, müssen die so viel Geld verdienen. Ich muss ja keinen Auftrag annehmen und da würde ich dieser Firma sagen, danke, vielleicht gehe ich in ein paar Jahren raus aus dem Stiftungsrat, dann komme ich nochmal zu euch, aber du kannst nicht gleichzeitig Stiftungsrat des ORF sein und Geschäftspartner eines Geschäftspartners des ORF, das geht sich nicht aus.
Kommen wir vielleicht noch einmal zum ORF als solchen. Es hieß ja, es wird eine Taskforce eingesetzt, die alles jetzt transparent aufarbeiten soll und auch potenzielle Lösungsvorschläge präsentiert. Mein Wissensstand ist, dass die noch immer nicht gibt. Haben Sie da was gehört? Wann kommt diese Taskforce und was soll die genau eigentlich tun?
Ich werde jetzt auch jeden Tag etwas mehr ungeduldiger, weil die neue Frau Generaldirektorin ja uns mittlerweile vor einer Woche im Stiftungsrat, es ist wieder eine Woche vergangen, versprochen hat, nicht nur diese Taskforce einzusetzen, sondern auch in wenigen Tagen die ganzen Geschichten, die da sind, rund um den Pensionsvertrag Strobel etc. Gibt es noch mehr solche Pensionsverträge? Wie schaut das überhaupt aus in der Geschäftsführung? Nicht nur aufzuklären, sondern uns auch zu berichten. Ich habe bis jetzt eine Woche lang nichts gehört, gegessen, gekauft, sie muss sich da einarbeiten, aber schon lange langsam wäre es dann soweit. Also schon langsam würde ich schon gerne wissen. Ich möchte vor allem diesen Pensionsvertrag selber mal gerne lesen und auch die Zusatzvereinbarung. Ich werde mich daher mit einem Schreiben an die Frau Generaldirektorin wenden, mit meinem zweiten Stiftungsrat Professor Urz, der ist auch sehr interessiert und ich glaube, dass alle Stiftungsräte sehr, sehr interessiert sind an diesen Verträgen. Wir werden Einsicht verlangen, um uns selbst einmal ein Bild zu machen, was wiegt es, das hat es, weil, darf ich mal erinnern, ich versuche seit 2 Jahren an diesen Vertrag zu kommen und mir hat mein Stiftungsrat immer gesagt, sowas gibt es gar nicht. Es ist alles in Ordnung. Also das ist ein anderes Kapitel. Aber die Frau interimistische Generaldirektorin hat jetzt wirklich Aufklärungsbedarf. Und sie darf jetzt nur mehr viel Zeit vergehen lassen. Sie muss das alles auf den Tisch legen. Und vor allem muss sie auch die Konsequenzen uns erklären. Was macht sie jetzt? Gibt es jetzt irgendwelche Anzeigen? Es gibt ein Rechtsgutachten? Gibt es Suspendierungen der betroffenen Personen, die noch immer im Amt sind? Also ich weiß nicht, was ist jetzt mit Herrn Strobel? Der läuft ja dort noch immer herum, ist im Krankenstand, wartet auf seine Pension, weiß ich nicht. Bereitet da irgendwelche sich auf Gerichtsverfahren vor? Das muss alles geklärt werden. Solange das nicht geklärt wird, haben wir hier eine offene Baustelle. Ich meine, der ORF ist sowieso eine Baustelle, auch physisch, das ist ja egal. Aber dann haben wir auch sonst eine Baustelle. Und jetzt muss sie schon langsam anpacken, die Frau Thurnherr, und das erwarten wir jetzt.
Jetzt hat die Profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer heute nicht nur diesen neuen Fall Lederer aufgedeckt. Sie hat auch im Zuge der Pensionsregelung von Pius Strobel geschrieben, dass es da viele weitere Fälle geben soll. Auch ein ehemaliger Generaldirektor, die sich in ähnlichen Sphären teilweise sogar drüber befinden sollen, was die Pensionsabfindung betrifft. Liegen Ihnen da Informationen vor, beziehungsweise werden Sie das thematisieren?
Ja, wir liegen keine Informationen vor, aber wir werden es natürlich thematisieren. Es hat immer wieder Gerüchteküche, Flurfunk, alles Mögliche gibt es ja da gegeben, wo auch bis zum heutigen Tag behauptet wird, das ist also kein Einzelfall, der Herr Strobel, möglicherweise in der Dimension. Aber es gibt auch noch andere sehr, sehr lukrative Sondervereinbarungen, Sonderverträge mit anderen Persönlichkeiten im ORF. Und da kann ich auch noch appellieren, jetzt ist die Frau Thurnherr am Zug und die muss dem Stiftungsrat alles offenlegen. Schauen Sie, deswegen habe ich ja vor ein paar Tagen beantragt eine Sondersitzung des Stiftungsrates. Die würde in 14 Tagen stattfinden, wenn wir sie jetzt einberufen. Dann hat die Frau Thurnherr 3 Wochen mittlerweile Zeit gehabt, sich einen Überblick zu verschaffen und dem Stiftungsrat zu berichten. Wurde von logischerweise von Rot, Schwarz und Neos einfach abgelehnt. Gibt keine Sondersitzung, braucht man nicht. Also zudecken statt aufdecken. Sondern bei irgendeiner nächsten Sitzung, die wird dann sein, irgendwann einmal Ende April, dann werden wir drüber reden. Das ist eine Zeit, wo ein Vakuum entsteht, wo weiter spekuliert, philosophiert wird über Dinge, die vielleicht entweder stimmen oder nicht stimmen. Ganz schlecht. Tabula rasa, was Wichtiges hat am Tisch und die Konsequenzen sind. Das Ganze müsste rasch passieren.
Die Isabel Daniel hat gestern in unserem Podcast Insider erzählt, dass anscheinend jetzt im ORF eine Art Denunzianten-Hotline, ich formuliere es jetzt salopp, eingerichtet wurde, wo jeder sozusagen Beziehungen von anderen melden soll, ist ja auch ein Wahnsinn, oder?
Naja, das gibt es schon ein bisschen länger, aber ja, das nennt man Whistleblower-Hotline oder Whistleblower-Briefkasten, wie auch immer, elektronisch, physisch. Ja, das gibt's. Ich weiß aber nicht, ob da was eingegangen ist, weil das ist so geregelt, dass als erster über diese Eingaben immer der Generaldirektor, jetzt die Generaldirektorin, erfährt. Aber auch da sind wir gespannt. Auch das wäre ja ein ziemliches Salz an der nächsten Sitzung, dass sie uns erklärt, was ist denn da so alles reinkommen, dass es im ORF möglicherweise tatsächlich prekäre Verhältnisse gibt, bis hin zu gar nicht so prekären, sondern sehr bekannten Familienverhältnissen. Das ist auch spannend. Das ist zwar nicht verboten, es gibt auch keine Sippenhaftung, aber wenn dann eine direkte Vorgesetzte eines Familienmitglieds plötzlich dort arbeitet oder eine Untergebene ist, ist alles nicht so schön und das wird alles diskutiert. Natürlich wird es auch vernadert. Jetzt beginnen sich die alten Wunden aufzureißen, die verschiedenen Gräben, die es da gibt zwischen und Verletzungen, die es in der Vergangenheit gibt, brechen auf. Und das wird weitergehen, wenn jetzt nicht eine Geschäftsführung auf den Plan tritt, die sofort für Tabula Rasa sorgt. Alles das, was in der Vergangenheit war, sehr, sehr transparent macht. Das hat ja auch die Frau Thurnherr versprochen. So, und es ist eine Woche ins Land gegangen mit der Akklimatisierung der neuen Generaldirektorin. Sie ist ausgerüstet mit einer Einstimmigkeit durch den Stiftungsrat. Also sie ist bärenstark und ich glaube, sie ist auch sonst bärenstark. Und jetzt bitte alles auf den Tisch und ich möchte gerne informiert werden. Also eigentlich kann ja auch, vielleicht Vorschlag, auch die Generaldirektorin kann auf Wunsch eine Stiftungsratssitzung, eine außerordentliche einberufen. Entweder ein Drittel der Stiftungsräte oder die Generaldirektorin. Das heißt, vielleicht ist sie so klug und so weise und wird in Kürze eine Stiftungsratssitzung einberufen und uns dann informieren über die Ereignisse.
Abschließend noch, im August steht ja die Wahl des neuen Generalintendanten oder Generalintendantin am Plan. Da kursieren alle möglichen Namen, interne Lösung, externe Lösung. Haben Sie eine Präferenz? Soll es eine interne, soll es eine externe Lösung sein?
Ich habe noch keine Präferenz, weil beide Seiten Vor- und Nachteile haben. Um es kurz zu sagen, eine interne Lösung, natürlich kommt dann jemand, der das Haus kennt, der Erfahrung hat, der wahrscheinlich vom ersten Tag weg an arbeiten kann. Vielleicht ist ein bisschen der Nachteil, dass er halt auch Teil dieses bisherigen Systems jedenfalls war. Das kann man ja nicht abstreiten. Die externe Lösung hat den Vorteil, es kommt jemand von außen herein, kann Tabula Rasa machen, braucht keinerlei Rücksicht nehmen auf irgendwelche Freunde und Freundschaften und kann dort eigentlich hineinfahren, braucht aber natürlich eine gewisse Zeit, bis er das wirklich kennenlernt. Das heißt, es gibt Vor- und Nachteile. In beiden Fällen muss es ein ausgewiesener Manager sein, Medienmanager, der eine Ahnung davon hat, was er macht. Und wenn es nach mir geht, ich sage das bei jeder Gelegenheit, meine Stimme sitzt relativ locker, wenn ein Kandidat dort dann auch gleich dazu sagt, dass er eigentlich die Haushaltsabgabe abschaffen möchte und die Menschen nicht weiter mit der Zwangssteuer belasten will. Das wäre doch ein super Argument, ihn zu wählen.
Mhm. dafür müsste es ja auch eine ORF-Reform geben, die ja immer auch angekündigt wurde von Seiten der Politik. Haben Sie, man sagt immer, die Hoffnung stirbt zuletzt, Hoffnung, dass da jetzt wirklich einmal auch essentielle Punkte wie Haushaltsabgabe etc. angegriffen werden oder nicht?
Ja, jeder Skandal, jedes Zusammenbrechen eines Systems, wenn man den Schutt weggeräumt hat, da ist jetzt die Frau Generaldirektorin zuständig, die Trümmerfrau des ORF sozusagen, den Schutt wegräumt, dann wird planiert und dann kann man auf dieser planierten Fläche wieder aufbauen, ein neues Haus. Und so sehe ich das. Ich sehe schon große Chancen, dass wir aus diesem Schock, und das war ein Schock, weil so einen Skandal gab es ja noch nie in der Geschichte des ORF, es gab immer Skandelchen, aber noch nie so einen Skandal, dass da was Neues wächst. Ich bin der Erste, der da mitarbeitet, der Ideen bringen möchte, dass da was wächst. Eine Idee ist die Abschaffung der Zwangsabgabe, weil erstens das sinnlos ist, weil es nicht funktioniert und weil es die Menschen nicht akzeptieren. Das heißt, eine neue Geschäftsführung wird sich darum kümmern müssen, eine andere Finanzierungsform zu finden. Es muss andere Strukturen, raschere, modernere im ORF geben. Es muss möglicherweise auch eine Überlegung geben, wie schaut ein künftiger Stiftungsrat aus. Also es gibt schon einige Fragen und es gibt auch die entscheidende Frage, wie formulieren wir künftig den öffentlich-rechtlichen Auftrag? Lassen wir das so? Ist es eh, passt es eh alles so? Oder muss er auch der Zeit angepasst werden? Und dann wird es wahrscheinlich kein Privatfernsehen ORF 1 mehr geben, sondern auch ein öffentlich-rechtliches, weil das geht dann nicht mehr. Also es ist sehr viel zu tun. Wir müssen auch überlegen, was mit Fördergeldern in dem Land passiert, ob das nur der ORF alles bekommt oder auch Private, die auch öffentlich-rechtliches Fernsehen machen. Viel zu tun, viel zu tun und viele Reformen, die notwendig werden.
Vielen Dank, Peter Westenthaler. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.